hören den Springer Medizin Podcast.
Ja, hallo und schön, dass Sie alle zuhören. Ich begrüße Sie herzlich bei den ZFA Talks, unserer allgemeinmedizinischen Folgenreihe hier im Springer Medizin Podcast. Bis zu 10% ihrer Lebenszeit können Frauen in den Wechseljahren verbringen. Über das Thema gesprochen wird aber noch immer selten. Vor allem auch im Arbeitskontext ist diese Zeit häufig ein Tabuthema. Hausärztinnen und Hausärzte nehmen hier eine wichtige Rolle ein, um Symptome einzuordnen und den Betroffenen eine Orientierung zu bieten. Theresa Bug ist Hausärztin in Neubukow im ländlichen Raum in Mecklenburg-Vorpommern und hat sich intensiv mit dem Thema beschäftigt. In dieser Folge beantworten wir zentrale Fragen dazu. Wie können Frauen in den Wechseljahren gut beraten werden und was kann die Symptome der Frauen lindern und ihre Lebensqualität verbessern? Ja, hallo Frau Bug, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, warum ist es denn wichtig, dass Hausärztinnen und Hausärzte über die Wechseljahre und die Symptome und auch mögliche Therapien informiert sind? Grundsätzlich würde man ja wahrscheinlich das Thema erstmal in der Gynäkologie sehen.
Total richtig. Tatsächlich ist es so, dass wir ja als Hausärztinnen und Hausärzte häufig die erste Ansprechperson sind, die erste vertrauensvolle Ansprechperson. Wir begleiten die Patientinnen schon häufig sehr, sehr lange, kennen die Geschichte, kennen die Familiengeschichte dazu, kennen das Arbeitsumfeld. Und da muss man auch dazu sagen, dass tatsächlich 3,5% der Behandlungsanlässe so roundabout zur Frauengesundheit in der hausärztlichen Praxis als Behandlungsanlass ankommen. Das heißt, es wäre schon gut, wenn wir da tatsächlich ein bisschen vorbereitet sind. Außerdem ist es so, wir betrachten ja unsere Patientinnen häufig ganzheitlicher. Das hat auf jeden Fall bei der Symptomatik einen großen Vorteil. Und das andere ist, dass wir auch oft so eine Koordinierungsfunktion übernehmen. Das heißt, wir sorgen sozusagen dafür, dass wir die Frauen im Gesundheitssystem lotsen und halt auch bestimmte Sachen besser einordnen können, auch im Zusammenhang halt einfach mit der erlebten Anamnese, die wir halt dazu haben. Und das ermöglicht es uns, für dieses Thema tatsächlich eine ziemlich gute Arzt-Patienten-Beziehung eingehen zu können und da halt vielleicht hilfreich zur Seite zu stehen.
Und gehen denn eigentlich Frauen, umso älter sie werden, auch seltener zur gynäkologischen Vorsorge? Ist das ein Thema?
Richtig, genau. Häufig ist es tatsächlich so, dass meine Patientinnen zu mir sagen, Mensch, warum muss ich denn da noch hin? Und ist das überhaupt notwendig? Und dann, genau, ich bin in einem ländlichen Raum, die Wege sind relativ weit, häufig beschwerlich und die sagen, ach Mensch, ist das jetzt gerade für mich wirklich notwendig? Können wir das nicht einfach so mal besprechen? Und, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt, gerade wenn wir über ältere Patientinnen sprechen, wir kennen häufig auch besser die Komorbiditäten. Also sind da schon zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekannt? Was war in der Familiengeschichte mal los? Wie ist es mit der Knochengesundheit? Solche Sachen. Wie sind die Lebensumstände? Das ist doch häufig ein Einblick, den wir tatsächlich exklusiver haben als unsere Kolleginnen.
Die Wechseljahre sind ja der Übergang von der Zeit, in der Frauen menstruieren, und dann dahin, dass die Menstruationszyklen irgendwann aufhören. Es gibt hormonelle Umstellungen, also es wird weniger Östrogen und weniger Progesteron produziert. Die Symptome, die dann auftreten können, sind ja ganz divers. Aber wie viel weiß man eigentlich über die Pathogenese und wie genau das alles zusammenhängt?
Also tatsächlich ist es ja so, Frauengesundheit spielte ja lange in der Forschung und Therapie nicht so wirklich eine große Rolle. Das kommt jetzt aber tatsächlich immer mehr und mehr. Und mittlerweile ist tatsächlich einiges bekannt zur Pathogenese. Dazu muss man sagen, auch so ein bisschen, finde ich, so durch den öffentlichen Druck. Frauen haben sich eher da emanzipiert und haben halt versucht, eigene Lösungen zu finden. Und das hat natürlich auch wieder Druck dann aufgebaut, Forschung zu betreiben. Und tatsächlich ist es genauso. Es gibt Beschwerden, die direkt den hormonellen Einflüssen unterliegen und welchen, die indirekt den hormonellen Einflüssen unterliegen. Und dann ist es die Pathogenese tatsächlich genauso, wie Sie es gerade gesagt haben. Es stellt sich halt ein Östrogenmangel her. Und das führt halt dazu, dass FSH und LH durch den Rückfall dieser negativen Kopplung erhöht werden. Das ist auch das, was man dann sozusagen merkt. Und das ist das, was diese Symptome halt auslösen kann. Man muss tatsächlich sagen, im Allgemeinen ist es so, dass ungefähr so ein Drittel der Patientinnen haben gar keine Beschwerden, ein Drittel haben so leichte Beschwerden und ein Drittel haben starke Beschwerden. Das heißt, es ist sehr individuell, wie diese Hormonumstellung halt auch erlebt wird.
Dann sprechen wir doch mal über so ein paar Symptome. Also ich sag mal, das Typischste, das sind wahrscheinlich die Hitzewallungen, wo die meisten denken, oh, jetzt stehen die Wechseljahre an. Aber es gibt ja auch noch ganz viele andere. Welche sind das denn?
Genau, das Typischste sind, glaube ich, diese Hitzewallungen, diese vasomotorischen Beschwerden, die die Patientinnen berichten. Das ist tatsächlich auch eine direkte hormonelle Geschichte, warum das so auftritt. Das ist halt eng verknüpft mit dem Hypothalamus und der Östrogenmangel führt halt zu einer Aktivität von bestimmten Neuronen und Neurokinin zum Beispiel. Und das ist auch wieder ein Andockpunkt manchmal für bestimmte Therapien. Und dadurch entsteht so eine gestörte Thermoregulation. Und das ist etwas, was gut erforscht ist, was wir ziemlich gut einordnen können und tatsächlich eines der häufigsten Beschwerden. Was auch auftreten kann, was wahrscheinlich auch einen direkten Einfluss hat, sind so Schlafstörungen, entweder direkt oder indirekt, halt manchmal auch durch die Hitzewallung natürlich, wenn man schwitzt, dann kann man auch schlecht schlafen, aber auch durch andere hormonelle Veränderungen können Schlafstörungen auftreten. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Symptome, zum Beispiel urogenitale Symptome, Scheidentrockenheit, Schmerzen, Harnwegsbeschwerden. Die entstehen halt durch den Östrogenmangel, führt das so zu atrophischen Veränderungen in der Vaginal- und Urethralschleimhaut. Dadurch können wir diese Beschwerden halt ganz gut erklären. Weitere Sachen, die nicht so richtig im direkten Zusammenhang, aber doch im indirekten Zusammenhang stehen könnten, wären ja so kognitive Veränderungen, ja Konzentrationsprobleme, auch Stimmungsschwankungen, Stimmungen, die vielleicht ein bisschen schlechter ist als vorher und natürlich auch andere Sachen wie zum Beispiel Knochen- und Stoffwechselerkrankungen. Knochengesundheit spielt da auch eine ganz wichtige Rolle, weil uns das Östrogen natürlich schützt. Wenn das Östrogen wegfällt, dann gibt es dort ja Probleme. Sicherlich ist es so, dass vieles von denen so multifaktoriell miteinander zusammenhängt. Das heißt, man kann aber nicht sagen, das Symptom und die Ursache, sondern häufig ist das ein Zusammenhang, das auch damit eine Rolle spielt, wie bin ich gerade situiert, was macht meine Genetik, wie ist mein Umfeld, je nachdem ist es halt auch dementsprechend so, wie kann ich damit umgehen.
Welche Rolle spielt denn da eigentlich das Alter der Frau? Also achten Sie da drauf auch, auf das Alter und verändern Sie da Ihr Vorgehen und Ihre Fragen?
Ja, tatsächlich ist es so, also alles, was in diese Symptomatik einhergeht und bei Frauen auftritt, die unter 40 sind, also unter 40 Jahren, das sollte man auf jeden Fall abklären lassen. Das gehört da eigentlich nicht hin. Und dann ist es ja so, wir unterscheiden die Menopause ja nochmal in drei verschiedene Phasen. Und die kommen halt je nachdem entsprechend im Alter vor, so ab 45 kann man sagen, kann das passieren. Da spricht man zum einmal von der Perimenopause. Das ist die Phase, wo so Blutungsunregelmäßigkeiten auftreten, gegebenenfalls auch schon diese vasomotorischen Beschwerden. Aber die Periode ist noch nicht ein Jahr ausbleiben. Dann gibt es die Postmenopause. Das bedeutet, das ist dann die Zeit, ein Jahr ist die Periode schon ausgeblieben, also die Zeit danach. Und die Menopause an sich ist eigentlich nur etwas, was wir rückblickend beurteilen können. Das ist nämlich genau die Zeit in dieser Einjahreszeit, wo die Periode dann ausbleibt. Und das bezeichnen wir tatsächlich dann als Menopause, also eher so eine retrospektive Beobachtung. Und tatsächlich bei Frauen so über 45 Jahren, da denke ich dann auf jeden Fall schon dran. Und unter 40 gehört das auf jeden Fall weiter abgeklärt.
Und da würden Sie dann auch eine Labordiagnostik machen und die Hormone nochmal anschauen?
Weil es tatsächlich dann bei unter 40-Jährigen häufig in Richtung Ovarialinsuffizienz geht und da ja nochmal andere Themen dann auch eine Rolle spielen, wäre das auf jeden Fall etwas, was man auf jeden Fall mit gynäkologischer Betreuung sich anschauen muss und einfach da gezielt hinüberweisen. Ich glaube, da reicht eine ganz normale Hormondiagnostik dann einfach nicht aus, sondern die brauchen dann halt auch weitere Beratungen und vielleicht auch endokrinologische Abklärung, ne? Das gehört ja dann auch noch dazu.
Alles klar, okay. Was so eine ganz wichtige Frage ist, wie wägt man so ein bisschen ab, welche Beschwerden sind denn jetzt auch behandlungsbedürftig, wie geht man mit den Beschwerden um und was empfiehlt man den Frauen? Also wie schätzen Sie das ein? Nutzen Sie zum Beispiel auch Fragebögen, um so ein bisschen einzuordnen, wie schwer belastet sind die Frauen oder ja, wie ist so Ihr erster Ansatzpunkt, darüber zu entscheiden, wie machen Sie jetzt weiter?
Tatsächlich ist es so, also so Fragebögen oder so habe ich tatsächlich eher nicht. Letztlich ist es so, die Diagnose Menopause ist eine komplett klinische Diagnose. Das heißt, aufgrund dessen, was ich untersuche und was mir die Patientin erzählt, da spielt Anamnese einfach eine ganz, ganz große Rolle. Und dann kommt es tatsächlich darauf an, wie schwer empfindet die Patientin die Symptomatik und wie sehr belastet sie das. Und dahin gehen dann halt weitere Beratungsanlässe. Mhm. Aber prinzipiell ist es so, die Diagnose erstelle ich halt tatsächlich einfach im Gespräch.
Die bisschen bekannteste Therapie ist wahrscheinlich die orale Hormontherapie. Die wurde ja lang, ich sag mal, relativ uneingeschränkt dann auch empfohlen in dieser Lebensphase. Vielleicht erstmal so zu Beginn, also was verspricht man sich denn davon, dass man diese Hormone substituiert und welche Symptome kann sie denn tatsächlich lindern?
Vielleicht erstmal ganz kurz vorweg. ob überhaupt eine Therapie, eine Hormontherapie in Frage kommt oder nicht, entscheidet man mit der Frau zusammen. Das ist ein total wichtiger Aspekt. Das heißt, die Behandlungsbedürftigkeit entscheidet die Frau. Und je nachdem, wie sie sozusagen die Symptome halt auch wahrnimmt. Also nicht jede Frau empfindet die Symptome als sehr störend oder belastend. Das ist eine individuelle Abwägung und ein Shared Decision Making. Das können wir ja als Hausärztinnen tatsächlich sehr, sehr gut. Wenn aber eine spürbare Belastung da einhergeht mit, dann kann man verschiedene Therapieoptionen anbieten und einfach so ein bisschen horchen, was sieht die Frau. Und dann ist mir noch ein ganz wichtiger Aspekt bei der Therapie, bei der Hormontherapie. Es gibt verschiedene Anwendungsformen. Also die orale Hormontherapie ist eine. Was mehr noch in Betracht kommt, ist zum Beispiel transdermale Applikation von dem Östrogen. Und auch ganz wichtig ist, früher hat sich der Begriff Hormonersatztherapie sehr geprägt. Das sagen wir bitte nicht, weil es ist eine Hormontherapie oder auch MHT, Menopausalhormontherapie, so wird es genannt, weil wir müssen nichts ersetzen, es ist keine Krankheit. So, ne? Sondern wir können halt mit Hormonen so ein paar Symptome verbessern. Und ein Symptom, was sich einfach grundsätzlich damit verbessern lässt, sind halt diese vasomotorischen Symptome. Und dann kann man natürlich auch durch lokale Applikationen urogenitale Beschwerden auch verbessern, also Scheidentrockenheit etc. Solche Sachen. Und es wirkt sich natürlich indirekt auch positiv auf die Knochengesundheit aus. Das ist sozusagen das, wo eine Hormontherapie in Frage kommt. Aber es ist letztlich so, nicht jede Frau profitiert gleichermaßen. Häufig ist es so, je jünger, desto besser, was auch das Nebenwirkungsprofil angeht. Und halt die Form der Gabe ist halt entscheidend. Und da sollte man transdermale Präparate halt, wenn es geht, immer bevorzugen. Also transdermal ist das Östrogen. Das Gestagen muss man schlucken. Und halt immer in Nutzen-Risiko-Abwägung mit der Frau halt entscheiden.
Ja, weil die Nebenwirkungen können ja schon auch relevant sein. Es gibt ja auch ganz klare Kontraindikationen gegen diese Therapie. Können Sie dazu nochmal was sagen?
Genau, also alles, was mit Tumoren einhergeht, also hormonabhängige Tumoren sind Kontraindikationen, Brustkrebs zum Beispiel. Wenn man schon mal Thrombosen hatte oder Thrombose-Lebererkrankung, also schwere Lebererkrankung, Herzinfarkt oder Schlaganfall, ungeklärte Blutung, natürlich Schwangerschaft, ich glaube, das erklärt sich an sich selbst. Mhm. Genau, das sind sozusagen die Kontraindikationen. Da würde man keine Hormontherapie dann in Kauf nehmen. Also früher war es so, da hat man immer Hormontherapien gegeben, ohne viel drüber nachzudenken. Dann war es eine ganze Zeit lang sehr, sehr kritisch. Ich glaube, es ist ein totales Abwägen. Nutzen und die Risiken werden häufig ein bisschen überschätzt. Es ist kein Teufelswerkzeug, aber auch jetzt nicht das Allheilmittel. Es gibt sicherlich Risiken. Thrombosenembolien, das ist, glaube ich, eins mit der größten Risiken. Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei älteren Patienten. Eigentlich gehen wir davon aus, dass die Hormone das eher schützen würden. Das ist mittlerweile nicht mehr so, sondern ich sag mal so, also man sollte es nicht für die Primärprävention einwenden von einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Und ab 60 gibt es halt eher das Risiko dafür, halt für Schlaganfälle, das sich dann erhöht. Das Krebsrisiko, Endometriumkarzinom zum Beispiel, da ist der Punkt, ich kann bei einer Frau, die noch einen Uterus hat, nicht einfach nur das Östrogen geben. Ich brauche das Gestagen dazu. Weil wenn ich den Uterus mit Östrogen befeuere, dann baut sich das Endometrium auf und das erhöht natürlich das Risiko für Endometriumkarzinome, deswegen brauche ich das Gestagen. Also Endometriumkarzinome sind eine Erhöhung, sozusagen ein Risiko. Brustkrebs natürlich, obwohl das tatsächlich etwas ist, was sich leicht erhöht und dann kommt es darauf auch an, wie lange ich dann die Hormontherapie gebe. Leberwerterhöhung kann vorkommen, Lipiderhöhung, solche Sachen. Aber wie gesagt, es ist immer ein Abwägen. Was wichtig ist, wenn Frauen eine Hormontherapie bekommen, sollten sie regelmäßig in Kontrollen sein, auch in gynäkologischen Kontrollen. Das ist, glaube ich, etwas, was halt wichtig ist, um halt auch immer wieder zu schauen, passt die Therapie noch? Ist es noch das Richtige? Müssen wir sie absetzen oder umstellen? Und gibt es irgendwelche Risiken, die wir jetzt gerade irgendwie haben, die wir da besser einschätzen sollen?
Sind denn die Risiken bei der transdermalen Gabe geringer als jetzt bei der oralen Gabe?
Ja, genau. Die sind geringer. Deswegen sollte man das halt bevorzugen.
Sie haben jetzt die Therapiedauer schon angerissen. Was gibt es hier denn für Vorgaben? Also wie lange kann man so eine Hormontherapie geben? Wie lange kann man die einsetzen?
Ja, also es ist tatsächlich sehr individuell. So die Faustregel sagt so ungefähr maximal 5 Jahre. Es kommt halt so ein bisschen drauf an. Auch das ist etwas, was man immer wieder abwägen muss mit den Frauen halt. Aber letztlich ist es so, je länger ich sie dann gebe, desto höher ist halt das Risiko für bestimmte Nebenwirkungen oder Risiken wie Brustkrebs zum Beispiel, je länger ich es dann gebe. Und man sollte es halt immer wieder reevaluieren. Genau.
Welche Alternativen gibt es denn zur Hormontherapie? Also von einigen alternativen Ansätzen habe ich in letzter Zeit gelesen. die aber bisher noch nicht erprobt sind oder wo teilweise auch die Datenlage noch nicht so gut ist.
Tatsächlich ein kurzer Nebensatz dazu. Es gibt eine Leitlinie zum Thema Menopause, die ist aber seit dem Dezember 2024 abgelaufen und wird neu erstellt. Und da gab es vom IQWiG schon so die ersten Analysen. Da bin ich tatsächlich aber ganz gespannt, wie sich das dann letztlich in der Leitlinie dann im Konsens zu den anderen Fachgesellschaften auch dann entwickelt. Man kann letztlich sagen, es gibt natürlich immer den großen Punkt der Lebensstilmaßnahmen, die man natürlich verbessern kann. Da ist natürlich, das ist schwierig mit Evidenz da in dem Bereich. Ich glaube, natürlich ist es so, wenn ich Yoga mache und mich entspanne und auf meine Schlafhygiene achte, natürlich geht es mir besser, wenn ich mich gesund ernähre und vielleicht ein bisschen Sport mache. Ist halt die Frage, hat das jetzt wirklich da Effekte drauf? Aber das ist immer sowieso immer ja etwas, was wir mitempfehlen können. Dann gibt es die große Gruppe der pflanzlichen Präparate. Da muss man sagen, dass Isoflavone so ein bisschen Hitzewallung reduzieren können. Die Wirkung ist relativ individuell. Dann gibt es diese Trauben-Silberkerzen, Cimicifuga, vielleicht ist das noch ein Begriff. Da zeigen Studien so eine moderate Wirkung auf Hitzewallungserscheinungen. Da bin ich tatsächlich gespannt, wie sich die Leitlinienkommission dazu äußern wird. Wahrscheinlich ist die Wirkung doch nicht besser als Placebo, was das angeht. Aber da bin ich gespannt, was in der Konsensverfahren rauskommt. Und bei anderen pflanzlichen Präparaten sind einfach so Datenlagen einfach erschwert und auch die, es gibt nicht so richtig eine gute Zusammenfassung zwischen Nutzen und Risiken. Was ich tatsächlich spannend fand oder finde, ist, dass auch andere Medikamente untersucht worden sind, zum Beispiel auch SSRIs, also Antidepressiva, speziell halt diese Gruppe der SSRI und SNRI. Die könnten depressive Symptomatiken verbessern, na klar, weil es ja auch Antidepressiva sind. Da ist tatsächlich auch spannend, wie man das dann matcht, zu sagen. Wahrscheinlich ist es dann eher, so wird zumindest in der Leitlinie wahrscheinlich darauf hingewiesen, dass man es halt dann in Form einer Depression behandelt und da auch zum Beispiel Therapien, Verhaltenstherapien natürlich auch eine Rolle spielen. Aber den Aspekt fand ich ganz spannend. Auch so Gabapentin wird auch genannt, eigentlich ja Neuroleptika. Da bin ich auch gespannt, was da rauskommt. Da gibt es irgendwie so eine Tendenz, dass das wohl die Lebensqualität verbessert.
Kann man sich gar nicht so erklären erstmal, aber okay.
Nee, genau. Was man halt bei diesen Medikamenten einfach sagen muss, ist, die haben halt auch echt Nebenwirkungen. Das heißt, da muss man wirklich gut abwägen und da bin ich einfach gespannt, was da letztlich dann bei rauskommt. Und dann gibt es natürlich auch noch Komplementäransätze. Und was ich auch spannend fand, ist die kognitive Verhaltenstherapie, die auch mit untersucht worden ist. Letztlich ist es tatsächlich eher da so, ich kriege schon meine Patienten mit einer schweren Depression gar nicht in die kognitive Verhaltenstherapie, weil ich einfach keine Psychotherapeuten habe. Genau, also das ist eher, glaube ich, dann nachher eher das Problem, da dann halt zu unterscheiden, wer würde davon profitieren. Auch da bin ich, wie gesagt, gespannt, wie dahin die Entwicklung geht. Aber ich glaube, es gibt noch viele Sachen, die man anbieten kann, unabhängig von der Hormontherapie, ja, beziehungsweise die man als den Frauen halt auch alternativ sagen kann, wenn die für sich das Thema schon absolut nicht wollen, ne?
Ja, und vor allem gerade jetzt für Frauen, die eine Brustkrebsgeschichte oder eine andere Krebsgeschichte haben, gibt es ja sonst einfach auch, außer der Hormontherapie, sehr wichtig, dass sie auch eine Alternative haben.
Voll, genau. Sehr gut, genau. Für diese Patientin spielt das natürlich schon eine wesentliche Rolle.
Es gab ja auch noch so neue Studiendaten mit diesen Neurokinin-Rezeptorblockern, die ja auch gerade in dieser Gruppe untersucht werden. Sind wir auch gespannt, ob das einen Weg in die Leitlinie findet.
Ja, wie gesagt, da gab es jetzt eine Studie dazu. Das ist ja tatsächlich etwas gerade dann für Patientinnen halt, die so Brustkrebserkrankungen haben, für die eine Hormontherapie halt nicht in Frage kommt. Da bin ich auch gespannt, wohin da dann die Reise geht und verlasse mich halt sehr auf die Kolleginnen von unserer Fachgesellschaft, die in den Leitlinien repräsentiert dort auftreten und da wirklich, glaube ich, eine gute Einschätzung geben können.
Was Sie ja auch schon gesagt haben vorhin, dass jetzt gerade bei Frauen, die jünger sind und wechseljahresähnliche Beschwerden haben, dass Sie die auf jeden Fall weiter überweisen würden. Was sind denn noch so andere Gründe oder vielleicht auch Konstellationen, wo Sie dann sagen, jetzt ist auf jeden Fall eine gynäkologische Beteiligung wichtig?
Also ich finde ja tatsächlich die Zusammenarbeit mit den Gynäkologen immens wichtig. Also ich glaube tatsächlich, dass eine Hormontherapie nur zusammen mit den Gynäkologen erfolgen sollte, einfach weil wir bestimmte Kontrollen einfach nicht übernehmen können. In anderen Ländern mit Primärarztsystem ist es anders. Die behandeln ja Frauengesundheit und sind halt auch wirklich immer erster Ansprechpartner. Was auch so gynäkologische Untersuchungen angeht, das ist halt bei uns einfach nicht der Fall. Es gibt sicherlich Hausärztinnen, die habe ich auch schon kennengelernt, die Hormontherapien übernehmen, weil es einfach gar keine andere Alternative im Umfeld gibt. Mhm. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, dort mit einem Gynäkologen zusammenzuarbeiten, dann macht das total Sinn. Ich zum Beispiel mache das dann so, ich berede das mit der Frau, sage, Mensch, da gibt es vielleicht etwas, was für dich in Frage kommen könnte, und überweise die dann direkt zum Gynäkologen, mache das mit denen dann zusammen. Häufig ist es so, dass ich feststelle, dass man so erstmal das überhaupt anzunehmen, das zu sehen sozusagen und halt über Möglichkeiten zu sprechen, das ist schon für die Frauen eine ganz wichtige Sache, und dann so eine Koordinierungsfunktion vielleicht einzunehmen.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und natürlich bei allem, was so pathologisch ist, ne? Also was so differenzialdiagnostisch noch in Frage kommt, was jetzt nicht in meinem Bereich ist, das wäre natürlich etwas, wo man die Gynäkologen mit zu Rate ziehen sollte.
Ja, weil Sie jetzt auch so die differenzialdiagnostische Abklärung genannt haben, ist es denn wichtig, auch einfach andere Ursachen mit abzuklären bei diesen klassischen Symptomen? Also woran sollte man da vielleicht dann auch noch denken?
Das ist ein total spannender Aspekt, weil ich finde, jetzt wird unsere Rolle als HausärztInnen echt nochmal primär wichtig. Weil wenn die Frauen Symptome sehen, also beschreiben, dann, glaube ich, haben wir ganz gut die Möglichkeit, differenzialdiagnostisch zu überlegen, ist das jetzt wirklich irgendwie Menopausenbeschwerden oder kommen dafür auch noch andere Erkrankungen, spielen da eine Rolle? Und da gibt's halt je nachdem, was das Symptom halt ist, dann verschiedene differenzialdiagnostische Überlegungen. Bei Hitzwallungen zum Beispiel kann es natürlich auch eine Schilddrüsenproblematik sein. Es könnten entzündliche Beschwerden sein. Bei Schlafstörungen, Müdigkeit können natürlich auch psychische Erkrankungen eine Rolle spielen. Und das halt weiter abzuklären, das, glaube ich, macht total Sinn. Und ich glaube auch, dass das auch ein wichtiger Grund ist, warum wir halt ein guter Ansprechpartner sind, weil wir vielleicht die Frauen kennen, wissen den zeitlichen Zusammenhang und auch welche anderen, ja, Gründe da vielleicht noch eine Rolle spielen. Viele Patientinnen berichten ja auch über so Gelenkbeschwerden, und da können natürlich auch noch ganz viele andere differenzialdiagnostische Überlegungen eine Rolle spielen, Rheumatoiderkrankung, Arthrose, solche Sachen. Also da ist die Liste lang, aber ich glaube, wenn das Alter passt und die Symptome wirklich gut erklärt sind, dann kann man das ganz gut einordnen.
Ja, zeigt auf jeden Fall, wie anspruchsvoll diese Aufgabe ist. Ein kleiner Einschub mal an dieser Stelle, also wenn es auch so gut passt. Diese Podcast-Folge flankiert ja die Zeitschrift für Allgemeinmedizin. Und in der Ausgabe 7 von 2025 ist eine Studie zu dem Thema zu finden. Das war eine Wartezimmerbefragung, wie ist der Informationsbedarf von Frauen in den Wechseljahren und was für Herausforderungen und auch mögliche Versorgungsstrategien gibt es. Und die Studie zeigt unter anderem, dass sich Frauen auf jeden Fall Informationen wünschen zu Wechseljahresbeschwerden, auch von ihren Hausärztinnen und Hausärzten. Sie wären aber zum Beispiel auch bereit, sich von anderem Praxispersonal beraten zu lassen. Wie machen Sie das denn eigentlich? Also wie handeln Sie diesen ja doch sehr umfassenden Beratungsbedarf?
Unterschiedlich tatsächlich. Also es gibt natürlich Frauen, die schon mit der Thematik kommen und sagen, ich habe das und das, die Beschwerden, könnte das sein und welche Möglichkeiten habe ich jetzt? Dann ist es ein relativ gezieltes Gespräch, und es ist aber natürlich, es ist schon mehr Zeit, die ich dann dafür verwende. Wenn das eher so uneindeutig ist, dann habe ich ja die Möglichkeit, die Patienten immer wieder einzubestellen und zu sagen, Mensch, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht in dem Bereich eine Rolle spielt. Lassen Sie uns da nochmal drauf zurückkommen an dem und dem Tag, dann können wir über die einzelnen Aspekte nochmal reden. Wenn die Patienten schon kommen mit der Menopausengeschichte im Kopf, dann ist es häufig leichter, ja, Dinge anzusprechen. Viele Patientinnen sehen aber gar keine Zusammenhänge. Und da macht man halt den Topf erst auf, und dann ist das erstmal, und dann brauchen die erstmal kurz Zeit, darüber nachzudenken, und dann hole ich sie einfach irgendwann später wieder ab oder sage, Mensch, ist jetzt viel Information, dann lassen Sie uns darüber nochmal sprechen. Was das Praxispersonal bei uns übernimmt, ist einfach, die kennen meine Patienten viel besser als ich. Das ist halt der Vorteil einer ländlichen Praxis, glaube ich. Also die kennen die Familiengeschichte und alles, was da wirklich ist. Und häufig haben die doch nochmal ein sehr enges Vertrauensverhältnis zueinander und reden vielleicht über Symptome da anders als mit mir. Und dann bekommt man mal so einen Wink und kriegt das irgendwie übermittelt. Aber tatsächlich ist es so, ich glaube, da gibt es noch Verbesserungsbedarf. Also ich glaube, das kann man nochmal viel besser einsortieren und den Beratungsanlass da auch nochmal viel besser, ja, wahrnehmen.
Sie beschäftigen sich jetzt ja schon länger mit dem Thema. Gab es denn irgendeinen Aha-Moment oder irgendwas, was Sie gelernt haben, dass Ihren Umgang in der Praxis mit diesem Thema und vielleicht auch Ihren Blick auf diese Symptomatik und auf diese Zeit im Leben einer Frau verändert hat?
Tatsächlich schon. Ich habe das damals überhaupt angefangen, mich damit zu beschäftigen, weil das Thema in der Praxis einfach mal wieder auftaucht und ich einfach irgendwie mehr Informationen dazu wollte, weil ich das im Studium tatsächlich irgendwie nicht hatte. Also weiß ich nicht, irgendwie ist dieser Kelch an mir vorbeigezogen, keine Ahnung. Und das zweite Problem ist, bei uns hatte eine Gynäkologin im Ort aufgehört und auf einmal kamen viele Patientinnen mit sowieso gynäkologischen Sachen irgendwie zu uns in die Praxis und ich dachte, okay, da muss ich doch nochmal das ein oder andere mich reinlesen und auch nochmal so ein bisschen Fortbildung besuchen und Gespräche halt auch suchen. das war sozusagen der Ursprung für diese Thematik. Und ich habe das damals eher so auf einen Sinn gesehen, die kommen mit Problemen, ich muss das lösen. Ich muss ja das irgendwie lösen. Ich muss denen jetzt irgendwas an die Hand geben, damit die sich besser fühlen. Und ich bin davon echt abgerückt, weil ich habe einen Artikel gelesen vor einiger Zeit, der auch nochmal so schön den Fokus zeigt, sind diese Beschwerden, das frage ich die Frauen immer, ist das jetzt belastend für die Frau, diese Beschwerden, die Hitzewarnungen und so weiter und so fort, auch diese kognitiven Sachen, oder ist es belastend für die Umgebung? Weil die Frauen vielleicht nicht mehr so sind, wie sie vorher waren. Vielleicht nicht mehr so belastbar, vielleicht brauchen sie mehr Auszeiten, vielleicht muss das Fenster häufiger auf. Und das ist halt echt eine wichtige Frage, weil ich will eine Frau behandeln, die wirklich dolle Beschwerden hat und nicht die Umgebung. Und ich glaube, das muss viel, viel mehr in den gesellschaftlichen Köpfen, dass halt man verändert sich halt mit der Zeit. Und das muss auch akzeptiert werden. Und häufig ist es eine Thematik, wir müssen nicht immer alles wegbehandeln, das ist doch Quatsch. Sondern manchmal denke ich mir halt auch, sollte sich doch die Gesellschaft vielleicht mal ein bisschen anpassen und nicht immer nur wir als Frauen. Also das ist so ein Blick, der sich echt geändert hat, wo ich auch immer wirklich frage, wo ist jetzt das Problem? Also ne, viele Frauen sagen, Mensch, wenn ich in Rente bin, ist es mir egal, weil da mache ich meinen Kram alleine. Sondern ist jetzt für diesen beruflichen Aspekt irgendwie wichtig. Da denke ich mir halt manchmal, ich würde mir wünschen, dass es da einfach gesellschaftlich irgendwie mehr eine Rolle spielt, akzeptierter ist, dass halt einfach dort sich Veränderungen einstellen und wir darauf besser eingehen sollten.
Ja, total wichtiger Aspekt. Auch einfach die Sichtbarkeit auch von Frauen ab einem gewissen Alter, ne, in vielfältiger Hinsicht und
absolut.
Vielleicht auch die Wertschätzung von dieser Zeit und dass man mehr sieht als die negativen Aspekte.
Total, genau. Ne? Also ich glaube, für viele Frauen, die sagen ja auch, ne, für die verändern sich dann plötzlich Sachen, weil ja vieles einfach nicht mehr so wichtig ist, andere Sachen dafür viel wichtiger. Und ich glaube, es kann eine ganz wertvolle Zeit sein. Und ich finde, wie gesagt, wir sollten als Gesellschaft irgendwie viel mehr drauf eingehen. Und auch genau die Sichtbarkeit von Frauen auch in dem Aspekt wirklich fördern.
Ja, ich bin sehr froh, dass wir über das Thema hier sprechen konnten. Es ist natürlich mal wieder ein sehr umfassendes Thema. Und neben der vorhin schon angesprochenen Studie in der Zeitschrift für Allgemeinmedizin verlinke ich auch nochmal weitere Lektüre-Tipps und auch einen Tipp von mir. Es gibt im Facharzttraining Allgemeinmedizin, das ist auf springermedizin.de zu finden oder auch in der Zeitschrift für Allgemeinmedizin. Da gibt es einen Beitrag, der eben den Fall von einer Frau in den Wechseljahren beschreibt, wo man sich auch nochmal ganz praxisnah in das Thema weiter einarbeiten kann. Die ZFA Talks sind eine Kooperation von springermedizin.de und der Zeitschrift für Allgemeinmedizin. Ich bin Redakteurin bei springermedizin.de. Mein Name ist Annika Asfalk und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie dabei waren, liebe Hörerinnen und Hörer. Und natürlich auch vielen Dank an Sie, Frau Bug, dass Sie hier Ihre Erfahrungen und Ihre Expertise geteilt haben.
Sehr gerne. Vielleicht abschließend noch, ich glaube, es ist total sinnvoll, Sachen einfach mal anzusprechen bei den Patientinnen. Dafür sind die häufig sehr dankbar und einfach zuzuhören. Ich glaube, wir müssen nicht immer gleich in Aktionismus verfallen, sondern häufig reicht es einfach, die Beschwerden ernst zu nehmen und einfach zu sagen, Mensch, ich kann nicht verstehen, dass es da gerade ein Problem gibt.
Ja, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank und tschüss.
Tschüss.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.